Am Ende der letzten Vorlesung haben wir über die Jordansche Normalform gesprochen. Die Idee dabei ist, eine Basis zu finden für den Vektorraum der Gestalt, dass dann die Abbildungsmatrix für unseren Endomorphismus in lauter Kästchen aufgeteilt werden kann. Auf der Hauptdiagonale finden wir die Eigenwerte und was wir jetzt noch sehen werden, ist, was die Größe der Kästchen zu bedeuten hat. Dazu gibt es jetzt ein Verfahren. Dieses Verfahren macht ganz viele Dinge auf einmal. Es fasst ganz viel von der Theorie zusammen. Es gibt uns eine Art Leitfaden an die Hand, wie man diese Normalformen ausrechnet. Und wenn man es richtig liest, und wir müssen ein bisschen üben, das richtig zu lesen, dann kann es auch dazu dienen, an einer gegebenen Abbildungsmatrix in Jordanscher Normalform Informationen zu erkennen. Also da Informationen rauszulesen, einfach dadurch, dass man rückwärts überlegt, wie ist diese Matrix zustande gekommen. Da wir Zeit haben, können wir all das heute ansprechen und üben. Ich habe hier haufenweise Kommentare. Wir gehen das jetzt langsam durch. Ich werde ganz viel drumherum erzählen. Und die Tafeln sind dazu da, dass ich überall da, wo Sie das gerne möchten, noch mehr dazu erzählen kann, was anschreiben kann. Wir können sogar Beispielobjekte hinschreiben, die illustrieren, was in den einzelnen Schritten passiert, wie Sie wollen. Legen wir mal los mit den Voraussetzungen. Ich setze jetzt gerade voraus, zusätzlich zu Römisch 8, dass unser Körper so ist, dass jedes Polynom, das normiert ist und Grad mindestens 1 hat, dort in Linearfaktoren zerfällt. Damit meine ich, dass irreduzible Polynome in diesem Polynomring nur Grad 1 haben können. Es gibt da nichts von größerem Grad, das irreduzibel ist, sondern es zerfällt. Der Körper C ist ein Beispiel dafür, aber das wissen wir noch nicht. Das heißt, Sie werden bestimmt beim Rechnen ganz oft benutzen, dass man in C für Polynome immer so viele Nullstellen finden kann, wie der Grad angibt. Und ab Grad 1 ist das interessant, da kann man nach Nullstellen suchen. Warum das so funktioniert, das wissen wir noch nicht. Und es gibt zwei kanonische Stellen in Ihrem Mathestudium, wo Ihnen ein Beweis dafür begegnen kann. Der eine ist in meiner Vorlesung Galois-Theorie, der andere ist in einer fortgeschrittenen Analysis-Vorlesung, wo man das nämlich auch über komplexe Analysis beweisen kann. Je nachdem. Beides schön, sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie man es beweist. Irgendwie werden Sie das bestimmt in Ihrem Studium sehen. Die Voraussetzung, die da steht, garantiert, dass das Verfahren für die Jordansche Normalform immer funktioniert. Und das liegt daran, dass wir immer Eigenwerte finden. Und zwar auch so viele, wie man theoretisch finden kann. Diese Voraussetzungen sind für das praktische Rechnen häufig zu stark. Häufig werde ich Ihnen Aufgaben geben, wo Sie über Q oder über R arbeiten, wo Sie also nicht wissen, dass der Körper die Eigenschaft hat, die da steht. Trotzdem wird das Verfahren funktionieren, weil ich mir vorher das Polynom, das dem Ganzen zugrunde liegt, so ausgesucht habe, dass man eine Jordansche Normalform aufstellen kann. So, das heißt, es steht hier deshalb so allgemein, damit das Verfahren so allgemein formuliert werden kann. Aber in der Praxis gibt es haufenweise Situationen, wo man mit schwächeren Voraussetzungen auskommt. Hier kommt Schritt 1 des Verfahrens. Ziel des Verfahrens ist, aus einer Abbildungsmatrix, die uns irgendwie gegeben ist, eine Abbildungsmatrix in Jordansche Normalform zu machen. Oder, wenn der Endomorphismus Alpha uns irgendwie anders gegeben ist, kann ja auch sein, dann ist auch Ziel dieses Verfahrens, eine Abbildungsmatrix in Jordansche Normalform zu bekommen. Die Zutaten können also unterschiedlich sein. Wie auch immer, irgendwie ist Ihnen eine Abbildung gegeben, ein Endomorphismus von V, und wir fangen damit an, dass wir irgendeine Abbildungsmatrix aufstellen. Und warum? Na, weil all unsere Verfahren doch immer damit starten, dass wir das charakteristische Polynom berechnen und dass wir auf die Eigenwerte schauen. Und dafür brauchen wir erstmal irgendeine Matrix. Okay, dann haben wir das. Wir können das alles schon. Charakteristisches Polynom ausrechnen können wir, Spektrum ausrechnen können wir. Und die Voraussetzung an K garantiert uns, dass im charakteristischen Polynom keine komischen Sachen passieren. Das heißt, es zerfällt in Linearfaktoren, man kann wirklich so viele Eigenwerte ablesen, wie der Grad angibt. Natürlich dürfen Eigenwerte mehrfach auftauchen, das ist nicht verboten. Jetzt kommt Schritt 2. Habe ich gerade gesagt, die Alpha zerfällt in Linearfaktoren. Und jetzt gibt es schon den ersten interessanten Zwischenschritt. Wir gucken mal, wie viele Linearfaktoren da sind, wie viele paarweise verschiedene. Sprich, wie viele paarweise verschiedene Nullstellen unser Polynom hat im Körper. Naja, falls die paarweise verschieden sind, dann haben wir so viele Eigenwerte, wie die Dimension des Vektorraums angibt. Und dann wissen wir schon, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Und die Jordansche Normalform ist dann einfach diese Abbildungsmatrix in Diagonalform, die wir bekommen, wenn wir eine Basis aus Eigenvektoren nehmen. Heißt also, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, man kann immer an der Basis noch irgendwie wackeln, aber die Jordansche Normalform wäre dann gegeben als Diagonalmatrix. Und umgekehrt, wenn Sie eine diagonalisierbare Abbildung haben und haben eine Basis, für die die Abbildungsmatrix diagonal gestellt hat, dann ist das bereits die Jordansche Normalform. Das Einzige, woran man noch wackeln kann, ist die Reihenfolge, wie die Elemente auf der Diagonale auftauchen, die Eigenwerte. Aber ansonsten ist es das. Das heißt, alle Kästchen haben die Größe 1 kreuz 1. Daran erkennt man diagonalisierbare Abbildungen. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Diagonalisierbare Abbildungen erkennt man genau daran, dass die Jordansche Normalform eine Diagonalmatrix ist. In dem Moment, wo da irgendwo ein Block auftaucht, der größer ist als 1 kreuz 1, war es das leider mit der Diagonalisierbarkeit. Wir sehen auch gleich warum. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Wir sind fertig, wenn die Abbildung diagonalisierbar ist. Und falls das nicht so ist, falls wir also entweder nicht wissen, ob die Abbildung diagonalisierbar ist oder sogar schon deutliche Hinweise darauf haben, dass es nicht ist, dann gehen wir in Schritt 3 weiter. Und der nächste kritische Punkt ist das Minimalpolynom. Zum Glück haben wir schon ein paar Informationen über das Minimalpolynom. Alle Eigenwerte müssen da auftauchen als Nullstelle. Wie oft die Linearfaktoren da auftauchen, also mit welcher Vielfachheit die Nullstellen auftauchen, das wissen wir im Allgemeinen nicht. Wir wissen nur, dass es eine obere Schranke gibt. Jeder Linearfaktor aus dem charakteristischen Polynom muss auftauchen und wie oft er auftauchen kann, ist nach oben begrenzt dadurch, wie oft er im charakteristischen Polynom auftaucht. Das heißt, wir haben schon Infos über das Minimalpolynom und jetzt kommt es drauf an, wenn die Abbildung explizit gegeben ist, dann können Sie das Minimalpolynom ausrechnen. Das heißt, Sie können sich so ein paar Infos aufschreiben, was weiß ich, was muss ich noch rausfinden, dann rechnen Sie los. Manchmal ist es aber auch so, dass Sie die Abbildung nicht konkret gegeben haben und dann gibt es theoretisch verschiedene Möglichkeiten fürs Minimalpolynom, die Sie sich alle anschauen müssen. Wird ein Beispiel dazu gewünscht, wie sowas aussehen könnte, um das zu veranschaulichen? Okay. Sagen wir mal, unser charakteristisches Polynom haben wir ausgerechnet als x² mal x-1 mal x plus 2, 5 zum Beispiel. Das wäre jetzt also ein achtdimensionaler Vektorraum. Für den Moment ist egal, welcher Körper es ist. Diese Schreibweise hier liegt nahe, dass es Q oder R oder C ist. Und wir können jetzt mal kurz überlegen, was für Möglichkeiten es für das Minimalpolynom gibt. Denn wenn die Abbildung nicht konkret gegeben ist, dann können wir vielleicht das Minimalpolynom nicht konkret bestimmen, sondern können nur sagen, was für Möglichkeiten es gibt. Ein bisschen was dazu habe ich gerade schon erzählt, aber eigentlich wussten Sie das auch alles schon. Was weiß ich über das Minimalpolynom? Oder anders gefragt, was ist klar und wo gibt es noch Spielraum? Wo könnten verschiedene Dinge passieren? Ja, das heißt, was ist sozusagen die kleinste Möglichkeit, was den Grad betrifft? Welches ist das kleinste, also das welche Möglichkeit für das Minimalpolynom hat den kleinstmöglichen Grad?
Das wäre x mal x minus
1 mal x plus 2. Richtig, x mal x minus 1 mal x plus 2. Das ist die kleinste Möglichkeit im Sinne von Grad, denn alle Linearfaktoren kommen vor, aber halt nur einmal. Welcher von denen kann sowieso nur einmal vorkommen und nicht öfter? Sieht das jemand? Da hinten, das war eine halbe Meldung. Okay, ist da wirklich nur eine halbe, ja?
X minus 1.
Genau, warum kann der nur einmal vorkommen? Ja?
Weil der die Vielfachheit 1 hat.
Genau, weil der da oben die Vielfachheit 1 hat und hier unten kann die Vielfachheit nicht größer sein. Soweit einverstanden? Was für Spielraum haben wir hier? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja?
X und x Quadrat.
X und x Quadrat, genau. Das heißt, eine andere Möglichkeit ist x Quadrat mal x minus 1 mal x plus 2. Das geht auch. Denn hier ist die Vielfachheit da oben 2, das heißt hier unten ist 1 oder 2 möglich. So, und wo haben wir jetzt richtig viele Möglichkeiten, was passieren kann? Ja, das war sehr schnell. Genau, hier kann von 1 bis 5 da oben jeder Exponent vorkommen. fünf Möglichkeiten. Und jetzt kann man alle Möglichkeiten mit x Quadrat. Da haben wir also noch x Quadrat mal x minus 1 mal x plus 2 hoch, sagen wir mal b. 2 kleiner gleich b, kleiner gleich 5. Das sind also nochmal 2, 3, 4, 5. Vier Möglichkeiten plus die da vorne sind nochmal 5. Insgesamt 10 Möglichkeiten für das Minimalproblem. Deswegen machen Normalformen Sudokus so viel Spaß. Denn was ich jetzt machen kann, und zwar den ganzen Tag lang, ist, ich gebe Ihnen so stückweise Infos und dann sagen Sie mir, okay, die und die und die Möglichkeiten. Dann sage ich, ja, und wenn jetzt noch das ist, ja, dann fallen die und die Möglichkeiten raus. Ja, und wenn jetzt noch das ist, ah, dann fällt die auch noch raus. Und wenn jetzt noch das ist, ah, dann kann ich es eingrenzen, dann ist es genau diese eine Möglichkeit. Und jetzt weiß ich alles. Das macht Spaß. Das machen wir in der Prüfung. Ah, kann man es doch nicht gut sehen? Okay. Wie ist es denn mit der Lesbarkeit ohne Tafellicht? Geht das? Ich kann das Tafellicht auch anmachen. Ja? Ja, hinten auch? Außen auch? Okay, dann lass ich das jetzt so. Ist jetzt der Punkt, wie man auf die Möglichkeiten fürs Minimalpolynom kommt, ein bisschen klarer? Wer hat jetzt noch andere Fragen? Okay. Ja, ich traue mich. Auf die Gefahr hin, dass Sie mich entgeistert angucken. Welche dieser 10 Möglichkeiten sagt uns, dass die Abbildung diagonalisierbar ist?
Aha. 1, 2, 3. Oh, ich freue mich. Okay, ich höre mir einmal alle Antworten an.
Wenn Minimalpolynom und charakteristisches gleich sind, dann ist die Abbildung diagonalisierbar. Okay, Vorschlag 1. Vorschlag 2?
Ich würde sagen, das erste, weil alle Punkte 1 sind.
Das hier. Okay, also genau im Gegensatz. Und dann habe ich noch eine Hand gesehen, ja?
Ich hätte auch das erste gesagt.
Auch das erste? Aber warum denn?
Weil wir haben ja gesagt, die mächtige Spektrum, also wir haben ja jetzt drei Eigenwerte, ist gleich, wenn die gleich der Dimension.
Die Mächtigkeit des Spektrums ist hier nicht die Dimension des ganzen Raums. Das kann nicht gehen, denn wir haben drei Eigenwerte und der Vektorraum hat Dimension 8. Das heißt, dieses Kriterium können wir nicht anwenden. Wenn Sie weiter überlegen, frage ich mal, was denn Ihre Begründung?
Naja, das war eigentlich, ob es alle Punkte gerade eins sind, aber wenn man es jetzt mit dem anderen betrachtet, dann.
Also die Frage ist, warum? Genau. Haben Sie eine Begründung für Ihren Vorschlag? Nee, genau. Das heißt, es ist so ein, es wird wohl einer der Extremfälle sein, das kann ich total gut verstehen. Ich wäre genauso rangegangen. Diagonalisierbar ist was Besonderes, das ist bestimmt einer der Extremfälle, die Frage ist welcher, und habe ich irgendeinen Grund anzunehmen, dass der eine oder der andere ist. Tatsächlich ist diese Antwort richtig. Und wir sehen gleich, woher das kommt. Wir gehen weiter in unserem Verfahren. Jetzt kommt ganz viel Notation und Sie können jetzt alles, was wir hier gerade gemacht haben, dort wiederfinden. Wir nehmen die Eigenwerte Lambda 1 bis Lambda k. Bei uns sind das jetzt 0, 1 und minus 2 in dem Beispiel. Dann gibt es die Exponenten, die oben an den Linearfaktoren stehen, in p Alpha. Das waren bei uns 2, 1 und 5. Und jetzt wissen wir aufgrund der ganzen Vorüberlegung, dass das Minimalpolynom die gleichen Linearfaktoren hat, aber mit Vielverhalten, die möglicherweise kleiner sind. Und deswegen habe ich hier neue Notationen. Wenn T1 bis TK die Exponenten sind beim charakteristischen Polynom, dann sind jetzt S1 bis SK die Exponenten am Minimalpolynom. Wir haben da insgesamt 10 Möglichkeiten stehen, was das alles sein kann. Jetzt könnte man sagen, eine Eingrenzung auf 10 ist irgendwie nicht so super. Muss man immer noch viel rechnen. Aber naja, überlegen Sie mal, was ansonsten theoretisch alles möglich wäre, wenn wir nicht schon ein bisschen Theorie reingesteckt hätten. Okay, auf der Grundlage berechnen wir mit Alpha. In dem Verfahren sage ich nichts dazu, wie. Und der Grund ist, erstens, dass man das einfach üben muss und dass man irgendwann gewisse Tricks sieht. Zweitens, dass je nachdem, wie die Abbildung gegeben ist, man manchmal das Minimalplenum einfach sehen kann und gar nichts rechnen muss. Und drittens, dass wir ja auch Theorie dazu haben, die uns zum Beispiel sagt, in gewissen Situationen ist tatsächlich das Charakteristische gleich dem Minimalplenum und so weiter. Hier jetzt also ein allgemeines Verfahren zu schreiben, was man da macht, ist Quatsch. Nee, es gibt in verschiedenen Situationen total verschiedene Wege, wie man da zum Ziel kommt. Und mir ist lieber, sie üben ganz verschiedene, als dass sie sich jetzt ein Rezept merken und dann im Zweifel einfach drei Seiten rechnen, wo eine Zeile gereicht hätte. Schritt 4. Jetzt sind die Eigenräume dran. Und die Eigenräume bestimmen zum Beispiel ja auch mit, ob unsere Abbildung diagonalisierbar ist oder nicht. Denn auch wenn wir nicht so viele verschiedene Eigenwerte haben, wie die Dimension angibt, kann es ja immer noch sein, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Woran erkennen wir das dann? Daran, dass die Dimensionen der Eigenräume sich aufsummieren zur Dimension des ganzen Raums. Und wie wir sehen werden, passiert das dann, wenn bei Minimalplenum überall der Grad 1 ist bei jedem Eigenwert. So, erstmal fange ich an mit einer Abbildung, die ich mir jetzt für jedes I hernehme. Die nenne ich Beta I. Und Beta I ist eine Verallgemeinerung dessen, was wir benutzen, um Eigenräume auszurechnen. Ich habe die in meiner Linienalgebra damals vor bald 25 Jahren, habe ich gelernt, dass man diese Dinge verallgemeinerte Eigenräume nennt. Das sind also Teilräume, auf denen eine bestimmte Abbildung der Nullendomorphismus ist. Und in manchen Spezialfällen ist es einfach der Eigenraum zum dazugehörigen Eigenwert, aber manchmal ist es auch ein bisschen größer. So, das ist das, was wir jetzt ausrechnen. Wir haben also Beta I, das ist Lambda I mal Identität minus Alpha hoch Exponent, der vom Minimalpolynom herkommt. Heißt also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, oder? Da ist ein Beispiel bestimmt hilfreich, oder? Sagen wir mal, hier oben ist das Minimalpolynom x² mal x minus 1 mal x plus 2 hoch 3. Das ist ein Fall, der auftreten kann. Jetzt schnappe ich mir dieses Stück hier, das heißt, ich schnappe mir Lambda gleich minus 2. Und was ist jetzt die Abbildung Beta? Ich lasse ihn natürlich jetzt weg, weil ich nur den einen betrachte. Beta ist jetzt die Abbildung Lambda mal identische Abbildung auf V minus Alpha. Also Lambda ist jetzt minus 2, das heißt, ich kann schreiben minus 2 mal identische Abbildung minus Alpha hoch 3. Denn 3 ist der Exponent, der da oben steht. So, das ist jetzt wieder wie ein Kochrezept. Das ist die Abbildung, die ich mir anschaue. Das ist Beta. Und der Kern davon ist jetzt dieser, ich sag mal, verallgemeinerte Eigenraum. Wenn ich statt der 3 da oben eine 1 stünde, dann wäre es genau der Eigenraum, der Kern von Beta. Jetzt haben wir halt nicht diese Abbildung, sondern die Potenz davon. Dementsprechend könnte es sein, dass da jetzt mehr Vektoren in diesem Kern liegen. Und das ist dann der, ich sag mal, verallgemeinerte Eigenraum. Der Kern davon gibt uns gleichzeitig eine obere Schranke für den Eigenraum und Informationen darüber, wie groß die Blöcke in der Jordanschen Normalform werden. Diese Dimension brauchen wir von diesem Raum. Und ich habe hier mal so ein paar Vorschläge gemacht, wie man die Dimension bestimmen kann. Denn man muss ja nicht immer den Raum wirklich hinschreiben und eine Basis finden. Manchmal kann man ja auch Tricks anwenden. Wir haben haufenweise Tricks mit Abbildungsmatrizen und so ein Zeug. Das heißt, was könnte man machen, um die Dimension zu bestimmen? Man könnte sich eine Abbildungsmatrix basteln für diese Abbildung und könnte dann gucken, welchen Rang hat die. Denn der Rang ist die Dimension des Bildes und mit der Dimensionsformel kann man dann den Kern oder die Dimension des Kerns bestimmen. Das ist eine Möglichkeit, was man da tun kann. Okay? Und wie man Abbildungsmatrizen zu solchen Abbildungen bastelt, haben wir auch schon gesehen. Das ist ein Trick, den wir im Workshop hatten und auch im Podcast folgen. Man nimmt eine Abbildungsmatrix für die Abbildung, die man schon hat, und bastelt dann zusammen mit einer Abbildungsmatrix davon eine Abbildungsmatrix für Beta. Das ist die Verträglichkeit von Addition und Skalarmultiplikation mit dem Übergang von Matrizen zu Homomorphismen und andersrum. ICE. Okay. Wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir die Dimension von diesem UI. Und ich habe schon gesagt, der Eigenraum, der zu Lambda I gehört, also in diesem Fall zu minus 2, der Eigenraum liegt da drin. Der liegt im Kern von Beta. Und auch dessen Dimension wollen wir gerne kennen. Denn wie wir wir gleich sehen werden, brauchen wir mehrere Zutaten, um die Janosch Normalform hinzuschreiben. Und zu diesen Zutaten gehören die Dimensionen von dem Kern von Wetter und die Dimension des Eigenraums. Diese Infos zusammen sagen uns, wie viele Jordan-Blöcke es gibt und wie groß die sind. Okay, gleicher Trick, wenn Sie wollen. Klar, Sie können immer einfach ein Gleichungssystem lösen, wie Sie möchten, aber es gibt eben auch die Tricks mit den Abbildungsmatrizen. Hier habe ich den gleichen Trick nochmal hingeschrieben, nicht für den verallgemeinerten Eigenraum, sondern für den richtigen Eigenraum, also für den Kern von Lambda I mal identische Abbildung minus Alpha. Gleiche Idee, der Kern dieser Abbildung ist der Eigenraum, die Dimension kann ich über die Dimensionsformel bestimmen, wenn ich den Rang der Abbildungsmatrix kenne. Und da Sie am Anfang eine Abbildungsmatrix für Alpha ausgerechnet haben, können Sie diese anderen Abbildungsmatrizen alle ganz leicht hinschreiben. Es kann, wenn Sie gut mit Matrizen umgehen können, dann kann es total hilfreich sein, sich all diese Tricks zu merken und dann ein für alle Mal das ganze Zeug mit Matrizen zu bewerkstelligen. Gibt es zu diesen Schritten hier, also vor allem zu diesen Teilschritten in 4, Fragen, die ich vielleicht noch anhand eines Beispiels erläutern sollte, bevor wir weitermachen? Okay. Schritt 5. Schritt 5 ist der letzte Schritt. Schritt 5 sagt, wie wir aus den Zutaten jetzt den Kuchen backen. Das heißt also, dass wir jetzt die Matrix zusammenfummeln, die Jordan-Matrix, indem wir Anzahl und Größe der Blöcke bestimmen für jeden Eigenwert. Ich gehe nochmal kurz zu dem Beispiel zurück. Was wir jetzt hier erwarten als Jordan'sche Normalform ist eine Matrix der Größe 8 mal 8. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Eigenwert 1 einen Eigenraum der Dimension 1 hat, der dazu gehört. Das heißt, das ist der einzige Teil der Normalform, über den ich schon was weiß. Ich habe da einen Block der Größe 1 mal 1, da steht eine 1 drin und das war's. Die 1 ist damit abgefrühstückt. Das heißt, ich kann jetzt einfach entscheiden, ich möchte in meiner Basis einen Eigenvektor haben zum Eigenwert 1 und das soll mein erster Basisvektor sein, dann steht da oben eine 1. Dann habe ich quasi die erste Zeile der Matrix erledigt. Super. Wie geht es weiter? Na, ich habe noch zwei andere Eigenwerte. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich fange mal an, das an dem Beispiel zu erklären. Vielleicht hilft das. Vielleicht kommt dann der allgemein formulierte Schritt. Dieser Eigenwert hier, der hat zwei Möglichkeiten, was dort passieren kann. Wir haben entweder einen Eigenraum, der dazugehört, der Dimension 1 oder der Dimension 2. Das ist der Eigenwert 0, der hier dazugehört. Und es gibt einen Eigenraum dazu, der Dimension 1 oder 2. Der Eigenraum hat Dimension 1, wenn das Minimalbündel x² da drin stehen hat. Und er hat Dimension 2, wenn da vorne nur x steht. Das heißt, es ist immer andersrum, als man denkt. Je größer der Exponent beim Minimalpolynom bei dem Eigenwert, desto kleiner ist der Eigenraum. Heißt also, ich habe auf jeden Fall ein 2 kreuz 2 Stückchen in der Matrix, das zu diesem Teil x² gehört, zum Eigenwert 0. Aber ich weiß jetzt noch nicht, sind es zwei Kästchen der Größe 1 oder ist es ein Block der Größe 2 kreuz 2. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und wenn ich das hier jetzt vorne hin sortiere, dann ist das das, was zum Eigenwert 0 gehört und die beiden Möglichkeiten sind 0, 1, 0, das wäre ein Jordan-Block der Größe 2 kreuz 2 oder das hier, das sind dann zwei Jordan-Blöcke der Größe 1 kreuz 1. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und jetzt bleibt noch ein 5 kreuz 5 Stückchen übrig, bei dem ich mich fragen muss, ja, was macht der Eigenwert minus 2? Und da ist jetzt, ja, was ist da alles möglich? Ich könnte einen riesigen 5-Kreuz-5-Block haben. Das ist ein Extrem. 5-Kreuz-5-Block würde bedeuten, dass im Minimalpolynom hier hinten tatsächlich die 5 steht. Vielleicht ist es aber auch so ein Zusammenschluss von mehreren kleineren Blöcken. Und der andere Extremfall ist der, dass da 5 kleine Blöckchen der Größe 1 sind. Man könnte dann auch sagen, eingeschränkt auf dieses Stückchen des Vektorraums ist die Einschränkung von Alpha diagonalisierbar. Würde bedeuten, man hat hier 5 kleine Blöckchen mit jeweils einer minus 2 drin. Und dann gibt es so interessante Mischfälle. Ein typischer Fall ist, dass man hier einen 2-Kreuz-2-Block hat und dann hier zum Beispiel noch einen 3-Kreuz-3-Block. So mir, wie hoch der Exponent ist an Minimalpolynomen. Wenn ich das also jetzt so stehen lasse, wie es hier ist, dann ist das Minimalpolynom von Alpha, was dazu gehört, x, denn hier habe ich ja zwei Einerblöckchen, mal x minus 1, das ist immer dasselbe, mal x plus 2 hoch 3. Preisfrage. Wie unterscheide ich daran, an diesem Polynom, ob ich hier einen Dreierblock und einen Zweierblock habe oder einen Dreierblock und zwei Einerblöcke? Mist, irgendwie ist doch noch nicht alle Informationen da. Deswegen gucken wir uns jetzt das nochmal genauer an. Das Beispiel hat hoffentlich schon gezeigt, was man alles so ableiten kann und was aber vielleicht noch offen ist. Denn dieses Minimalpolynom hier lässt mir immer noch zwei Möglichkeiten, was hier unten passieren kann. Und das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Stückchen Information, um zu entscheiden, ist es ein 2x2-Block hier oder sind es zwei Einheiten. Los geht's. Falls die algebraische Vielfachheit eines Eigenwerts im charakteristischen Polynom 1 ist, dann kriegen wir genau einen Jordan-Block und der hat Größe 1 kreuz 1. Haben wir ein Beispiel gesehen? Sie alle haben das gesehen. Hier oben nämlich. Sie wussten alle, dass das jetzt im Minimalpolynom als x minus 1 vorkommt, da kann kein höherer Exponent dran. Und Sie wussten auch, dass dazu jetzt ein 1 kreuz 1 Block gehört in der Normalform. So, der Eigenraum hat genau Dimension 1, größer kann er nicht werden. Und man hat auch keinen interessanten verallgemeinerten Eigenraum, denn einen größeren Exponenten dran zu schreiben, ergibt hier keinen Sinn. Das ist die erste Info. Nächste Info. Falls die algebraische Vielfachheit größer ist, und das haben wir hier in dem Beispiel zweimal, einmal hier und einmal hier, dann reichen die Infos, die da stehen, im Allgemeinen nicht, um die Normalform vollständig hinzuschreiben, sondern man braucht noch mehr. Und hier ist der Merksatz. Wir benutzen den gleich hier und puzzeln so ein bisschen. Den prägt man sich am besten ein, indem man immer wieder sich das neben die Aufgabe legt und immer wieder rechnet und dann irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, welche Infos man vergleichen muss. Die Anzahl der Jordan-Blöcke zu einem Eigenwert ist die Dimension des Eigenraums. Nochmal, die Anzahl der Blöcke ist die Dimension des Eigenraums. Die Größe ist höchstens der Exponent, der zu dem Eigenwert im Minimalpolynom gehört. Und das muss auch einmal vorkommen. Es muss mindestens einen Block dieser Größe geben. Deswegen wusste ich, dass zu diesem 3 kreuz 3 Block hier oben die 3 gehört. Und andersrum, wenn ich das zuerst gesehen hätte, das Polynom, hätte ich gewusst, dass ein solcher Block da rein muss. Und jetzt geht's weiter. Die Anzahl, wie oft ein Eigenwert in der Jordanschen Normalform auf der Diagonale steht, diese Anzahl ist gegeben durch den einerseits durch den Exponenten, der bei g alpha da dran steht, und andererseits durch die Dimension von diesem UI, also von diesem verallgemeinerten Eigenraum, der dazugehört. So, wenn wir das jetzt auf der Zunge zergehen lassen und nochmal langsam durchgehen. Wie könnte man dann jetzt ausgehen von einem gegebenen Minimalpolynom und möglicherweise noch anderen Infos so eine Normalform basteln? Wir bleiben dann kurz bei diesem Beispiel. Gleich gibt es noch haufenweise mehr Beispiele. Aber dieses ist dann interessant, weil da mehrere Eigenwerte vorkommen. Das heißt, ich wische jetzt meinen Teil weg und ich lösche nochmal den Teil der Matrix, wo was Interessantes passiert. Und mein Vorschlag wäre, wir haben ja ewig Zeit, Sie können mir jetzt einfach mal ein, zwei Minimalpolynome zurufen. Wir gehen das zusammen durch und gucken, ob die Infos reichen, um die Normalform hinzuschreiben oder auch nicht. Und dann schränken wir zusammen ein, welche Möglichkeiten es gibt. Also, sagen Sie mir mal eine Möglichkeit fürs Minimalpolynom. Welches wollen wir uns angucken? Die sind alle interessant. Ist egal, welches Sie sagen. Ganz hinten. Das hier.
Ja.
Okay, dann mache ich das mal farbig. Und mal farbig. Schritt 5 SI heißt, schaue ich also hier hin. Die Größe ist höchstens SI kreuz SI und es muss mindestens einen Block dieser Größe geben. Naja, dieses SI ist jetzt 1. Größer kann ein Gendant-Block nicht werden für den Eigenwert minus 2. Und das heißt, wir haben 5 kleine Blöckchen der Größe 1 kreuz 1. Und danach machen wir mit Beispiel, was auch immer, 10, 18 oder so weiter und beschließen dieses Kapitel. Ich meine, mehr kann man jetzt nicht mehr verlangen. Dann wissen wir alles, was wir wissen wollen. Anderes Minimalpolynom. Geben Sie mir mal ein schwieriges.
X mal x plus 1 mal x plus 2 plus 3.
Okay. Mache ich mal in blau vielleicht. Mal gucken, wie gut man das lesen kann. X mal x minus 1 mal x plus 2 hoch 3, war es das?
Ja.
Okay, machen wir in blau. Und ich fange wieder an mit dem, was ich weiß. Ich weiß nämlich, dass da eine 1 als Eigenwert in einem 1 kreuz 1 Block muss. Das weiß ich. Als nächstes gucke ich mir den Eigenwert 0 an. Denn da ist die Lage auch klar. Mit ein bisschen Erfahrung sehen Sie irgendwann, bei welchen Eigenwerten die Lage klar ist und bei welchen Sie noch nachdenken müssen. Ich sehe jetzt, dass hier die Lage klar ist. Warum? Der Eigenraum zu 0 konnte nur Dimension 1 oder 2 haben. Im Verfahren steht, dass die Anzahl der Blöcke die Dimension des Eigenraums ist. Die Anzahl der Blöcke kann nur 2 oder 1 sein. Hier ist der Exponent, der da oben dran steht, dieses S ist eine 1, das heißt, die größte Größe, die ein Gendant-Block haben kann, ist 1. Ja, das heißt, es sind zwei Einzelblöcke, der Eigenraum, der dazu gehört hat, Dimension 2. Ist also anders als hier, hier hatten wir einen 2 kreuz 2 Block, hier haben wir zwei Einzelblöcke. Verfahren. Ich befolge einfach nur, was da steht. Weiter. Man soll doch das Licht ändern. Okay, klar. Sehr, sehr gerne. Besser? Ach so, das steht da. Mit dem Blau auch vielleicht schwierig. Ich finde nur, man kann das Blau besser lesen als das andere. Das andere Blau ist so cool. Wie viel Platz ist noch in meiner Matrix? Zwei. Ich habe noch zwei Plätze auf der Diagonale zu vergeben. Weiß ich schon, welcher eigentlich werden muss? Ja, Sie haben es gesagt, glaube ich.
Minus zwei.
Minus zwei muss da hin. Welche Frage ist jetzt offen? Ja.
Plus zwei, eins. Plus eins Blöcke sind oder eins?
Genau. Genau. Und das kann ich ausgehend von diesem Polynom nicht entscheiden. Das heißt, wenn das jetzt eine Prüfungssituation wäre, und das hier ist typisch für eine Prüfungssituation zum Thema Normalform, wir fangen an zu puzzeln und sie machen, und ich frage ab und zu warum, und dann kommt da sowas dann heraus, und dann gucken sie mich an und sagen, jetzt weiß ich nicht weiter, und ich sage, ja, ich auch nicht. Was brauchen Sie jetzt, um sich zu entscheiden? Die Anzahl der Blöcke ist die Dimension des Eigenraums. Wenn Sie also die Dimension des Eigenraums zu minus 2 kennen, dann können Sie jetzt unterscheiden zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Der Eigenraum kann jetzt noch Dimension 2 oder 3 haben. Eins kommt von diesem Block und das hier trägt 1 oder 2 bei, je nachdem wie viele Blöcke es sind. Das heißt, die Dimension des Eigenraums ist das, was Ihnen jetzt hilft, hier zu entscheiden, so oder so. Zwei Möglichkeiten mit einem klaren Kriterium, was ist. Und das ist das, was ich in der Prüfung erwarte, mehr nicht. Bei so einer Abbildung würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass Sie mir das alles auch noch ausrechnen. Vielleicht mache ich sowas wie, hey, ich gebe Ihnen noch die Info, dass der Eigenraum so und so ist. Und dann sagen Sie, ja, okay, das ist halt das. Einverstanden? Brauchen Sie noch mehr? Da freut sich jemand, danke. Ich freue mich auch immer. Ich finde so Normalform-Puzzle-Aufgaben total super. Wollen wir das Spiel mal andersrum spielen? Ich schreibe eine Matrix hin und wir puzzeln die Polynome zusammen. Yay! Okay. Aber nur einmal. Danach machen wir mit dem normalen Kram weiter. Dimension des Eigenraums. Das heißt, wenn wir wissen, wie groß der Eigenraum ist, können wir zählen, wie viele Blöcke es gibt, und dann kann man unterscheiden zwischen 2 Kreuz 2, 1, 1 oder 2 Kreuz 2, 2 Kreuz 2. Heißt also, man kann es wirklich nicht immer an die Mathematik erkennen, man braucht dann manchmal noch zusätzliche Infos. Ja, kann sein, dass es immer noch nicht ausreicht. Und das ist der Spaß, den wir in Zukunft haben mit den Übungsaufgaben und auch im Abschlussworkshop. Matrix-Sudoku oder Abbildungs-Sudoku. Wie viele Infos brauchen Sie bis klar ist, was die Normalform ist? Oder umgekehrt, was für Infos brauchen Sie zusätzlich zu einer Abbildungsmatrix, damit Sie rauskriegen können, wie alle Polynome aussehen? Andersrum ist es einfacher. Wenn Sie die Matrix haben, dann wissen Sie ja, was die Abbildung tut. Da brauchen Sie einfach nur eine Basis, mit der Sie losrechnen, dann kriegen Sie alles raus. Umgekehrt haben Sie manchmal nicht alle Infos. Und dann rauszufinden, was bräuchte ich jetzt noch, was muss ich noch berechnen, damit es klar wird, was es ist, das gehört dann zu den Feinheiten. Und das ist was, wenn Ihnen sowas Spaß macht, dann ist das ein tolles Einstiegsthema für Sie in die Prüfung. Dann haben wir 10 Minuten Spaß, mindestens, und fangen dann erst an, in die anderen Teile der Vorlesung irgendwie vorzudringen. Sie sehen ja, was hier alles reingeht. Da steckt ja total viel Theorie im Hintergrund drin. Gut. Ich habe hier jetzt noch den Kommentar aufgeschrieben, dass man zwischen beiden Normalformen hin und her wechseln kann. Und jetzt schaue ich mal. Ich habe hier so einen Kommentar laufen auf meinem Spickzettel. Und ich muss mal gucken, ob ich alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Erster Kommentar, die Voraussetzung an den Körper ist im Allgemeinen zu stark. Das steht hier nur so, weil es so allgemein formuliert ist. Zweiter Kommentar, dieses Zerfallen in Linearfaktoren hat man manchmal auch über, in einer anderen Situation, über einem anderen Körper, R oder Q oder so, wenn man Glück hat. Wie wir Eigenräume finden, Eigenvektoren haben wir schon früher geübt, kommt hier immer wieder vor, aber können wir eigentlich schon. Beispiele haben wir uns angeguckt, wir haben rumgepuzzelt, ich habe über verallgemeinte Eigenräume gesprochen und dass da die richtigen Eigenräume drin liegen. Was noch? Vielleicht noch was zur Form. Wenn uns jemand so eine Abbildungsmatrix gibt, dann erkennen wir, das ist eine Jordansche Normalform. Und wenn uns jetzt jemand fragt, zum Beispiel ich in der Prüfung, was wissen Sie über die allgemeine Normalform? Dann können Sie kommen und können sagen, ja, die rechnet jetzt so und so aus, aber vielleicht ist die erste interessante Info die, in der allgemeinen Normalform muss ich jetzt genauso viele Blöcke jeweils von der gleichen Größe haben. Das heißt, in der allgemeinen Normalform habe ich auch 2 Blöcke der Größe 2 kreuz 2 und 3 Blöcke der Größe 1 kreuz 1. Wie die aussehen, unterscheidet sich, jedenfalls in dem Moment, wo sie größer sind als 1 kreuz 1. Aber die Anzahl, was wie oft vorkommt und was zu welchem Eigenwert gehört, das ist gleich. So, zum Beispiel. Und dann will man vielleicht noch was ausrechnen. Ich glaube, das waren alle Kommentare, die ich dazu jetzt so hatte. Wir gucken uns weitere Beispiele an. Oder? Ich gebe mal Jean-Luc rum für den Fall, dass jetzt noch Dinge zwischendurch auftauchen und Sie mich unterbrechen wollen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, bastle ich gerne mit diesem Zeug rum und denke mir da gerne Beispiele und irgendwelche Puzzle und sowas aus. Zögern Sie also nicht zu fragen, wenn Sie jetzt gemerkt haben, oh, das und das könnte man jetzt auch noch knobeln und ich weiß aber nicht wie, machen Sie mal ein Beispiel. Apropos Beispiel. Und da bewegen wir uns diesmal in R4. Sie sehen schon, ich arbeite da jetzt nicht über C, sondern ich habe mir ein Beispiel überlegt, bei dem trotzdem alles funktioniert. B-Hut ist eine geordnete Basis und jetzt ist mein Endomorphismus schon durch eine Abbildungsmatrix gegeben. Die sieht so aus und wie sieht das aus? Woran erinnert uns diese Form? Anders gefragt, welche Eigenschaft des Vektorraums V kann man an dieser Abbildungsmatrix ablesen? Ja?
Dass der erste Basisvektor auf den zweiten abbildet.
Sehr gut. Der erste geht auf den zweiten. Weiter? Der zweite?
Den dritten und der dritte auf den vierten.
Der dritte auf den vierten, der vierte geht irgendwo hin, das heißt, der Raum ist alpha-zyklisch. Man kann mit dem ersten Basisvektor anfangen und das Alpha-Erzeugnis davon ist der ganze Raum. Das sieht man an der Matrix. Dieser Matrixblock hier sieht aus wie ein Block aus einer allgemeinen Normalform, aber wir wissen nicht, ob das wirklich schon die Normalform ist, denn es könnte sein, dass der Raum noch zerlegbar ist. Und wie findet man das raus? Zum Beispiel, indem man das Verfahren für die Lagrange Normalform durchgeht. Denn wenn da jetzt rauskommt, dass wir nur einen großen Block haben, okay, dann war das auch schon eine Normalform. Was machen wir? Wir rechnen los. Das ist das Zeug, was wir gesehen haben. Sieht jemand einen Eigenwert? Eher nicht, nach dem, was ich so wahrnehme. Ich auch nicht. Nee, also an solchen Formen sehe ich auch keine Eigenwerte. Gut, was hat das für Farben? Schritt 1, Abbildungsmatrix, haben wir schon erledigt, die steht schon da. Schritt 2, beziehungsweise Fortsetzung von Schritt 1, P-Alpha und Spektrum. Bei alphazyklischen Räumen sind ja Minimalpolynom und charakteristisches Polynom gleich. Das heißt, wir müssen hier nicht die Matrix bilden und die Determinante ausrechnen und so, sondern wir können die Koeffizienten einfach ablesen an der letzten Zeile der Matrix. Ich habe das hingeschrieben. Hier ist das Minimalpolynom. Sie sehen jetzt hier unten, ich gucke mal, ob ich Ihnen das so zeigen kann, also der Koeffizient 1 hier ist die minus 1 von dort. Kann man das erkennen, was ich da mache? Okay. Die minus 4 hier ist die 4 von dort, die 6 hier ist die minus 6 von dort, die minus 4 ist die 4 von dort und hier vorne steht eine 1, dafür brauchen wir keinen Eintrag in der Matrix. Okay? Und dass diese beiden Polynome gleich sind, das sagt uns, dass Alpha zyklisch sein. Deswegen war es eine gute Idee, vorher schon mal bei der Matrix zu gucken, was wissen wir. Denn diese Koeffizienten so hinzuschreiben, war einfacher als die Determinante von der entsprechenden Matrix auszurechnen. Weniger Verrechnungspotenzial. Na, und dann habe ich hingeguckt, habe gesehen, dass das diese, aus diesem Laplacischen Dreieck, dass das da passt zu irgendwas hoch 4, x minus 1 hoch 4. Oder alternativ, weil Prüfungssituationen, weil aufgeregt oder so, Sie denken sich, ich suche nach Eigenwerten, Frau Weidecker macht keine schrecklichen Eigenwerte in Prüfungssituationen, das heißt, sie sind bestimmt ganzzahlig, ich probiere mal 1 und minus 1 aus und dann probieren Sie 1 aus und merken, ah, okay, und dann kommen Sie auf x minus 1 hoch 4. Heißer Tipp für die Prüfung, meine Eigenwerte sind nicht fies. Die sind nicht immer ganzzahlig, aber sie sind nicht fies. Ja. Weil das Minimalpolynom normiert ist. Genau wie das Charakteristische, da muss man halt nicht nachdenken. Okay. Augenblick. Was wissen wir jetzt schon? Alpha-zyklisch, Minimalpolynom ist Potenz von einem einzelnen Linearfaktor. Was wissen wir? Was wissen wir? Was wissen wir? Was wissen wir? Ja, aber wir wissen noch mehr. Wir wissen noch mehr. Wenn ein Raum alpha-zyklisch ist und das Minimalpolynom Potenz eines irreduziblen Polynoms ist, was wissen wir dann? Und das ist wichtig für das Thema Normalform. Ah, okay, bitte nachlesen. Wir wissen dann, dass der Raum unzerlegbar ist. Und alpha unzerlegbar zu sein heißt, dass man eben nicht das in so haufenweise Blöcke aufteilen kann. Aha, das heißt, ohne noch groß nachzurechnen, wissen wir jetzt schon ganz viel. Wir wissen, dass V alpha unzerlegbar ist und dass das oben schon die allgemeine Normalform ist. Und was wissen wir noch? Können Sie mir jetzt die Jordan-Form sagen? Wir haben alle Infos dafür. Überlegen Sie mal, wie würden Sie jetzt die Jordan-Form bestimmen? Ich schreibe sie hin, wenn Sie sie mir sagen. Und ich sehe Leute nicken, das finde ich ganz toll. Danke, danke, danke fürs Mitmachen. Ja. Sie haben sich gemeldet, doch nicht? Ein Vierkreuz-Vierblock, und wie sieht der aus? Ja. Und daneben auch. Fertig. Wollten Sie es auch sagen? Okay. Jetzt muss man da nicht weiter rechnen, bla bla bla. Das haben wir alles schon gemacht, Sie sind so schnell. Ich bin beeindruckt. Und da steht jetzt noch eine Info, sowas frage ich in der Prüfung dann auch gerne. Wenn Sie so schnell sind und wenn Sie mir sofort diese Form so sagen können, dann frage ich garantiert, und wie groß ist jetzt der Eigenraum für 1? Und dann zählen Sie, wie viele Blöcke haben wir? 1, also ist die Dimension 1, fertig. Und weitere Fragen habe ich dann auch nicht in so einem Fall. Okay, das war alles zu diesem Beispiel. Ich habe noch eins. Was für Fragen haben Sie?
Können Sie nochmal sagen, warum das jetzt ein 4-Kreuz-4-Block ist und nicht 4-1-Kreuz-1-Block zum Beispiel?
Weil der Exponent, der oben beim Minimalpolynom an dem Eigenwert steht, also an diesem Linearfaktor, der dazugehört, angibt, wie groß der größte Block ist. Und da oben steht mit 4.
So.
Das heißt, es gibt einen 4-Kreuz-4-Block und wenn ich den hinmale, ist die Matrix schon voll. Das heißt, es war's. Danke für die Fragen. Was haben Sie noch für Fragen? Da hinten. Der Raum ist alpha-zyklisch und dann sind charakteristisches und Minimalpolynom gleich, wissen wir. Lemma 924. Und dann kann ich es entweder ausrechnen oder die letzte Zeile der Matrix angucken und dann hinschreiben, so wie ich gerade nochmal erklärt habe, wie die Koeffizienten zustande kommen. Das sieht man vielleicht nicht immer, das ist Übungssache, deswegen weise ich auf das Lemma immer nochmal hin. Aber an der Stelle wäre Ihnen überhaupt nichts passiert, wenn Sie einfach nur gesagt hätten, ich rechne ganz normales charakteristische Polynom aus. Dann hätten Sie mehr Arbeit gehabt, aber Sie wären trotzdem genauso zum Ziel gekommen. Okay? Mhm. Noch mehr Fragen? Ich habe noch eine gesehen, ja?
Wir wissen jetzt, dass Alpha nicht diagonalisierbar ist.
Richtig, und warum?
Weil sie eine geometrische und algebraische Flachheit leisten.
Richtig. Die algebraische Vielfachheit von der 1 ist dann nämlich 4. Die geometrische, die Dimension des Eigenraums, ist aber nur 1. Man kann es auch anders sehen. Bei einer diagonalisierbaren Abbildung dürfen in der Jordanische-Normalform keine Blöcke vorkommen, die größer sind als 1 kreuz 1. Und das ist aber 4 kreuz 4 und das ist viel größer als 1 kreuz 1. So kann man es auch. Noch mehr? Noch mehr Fragen zu diesem Beispiel? Nächstes Beispiel. Wieder R hoch 4. Wieder fangen wir mit einer Abbildungsmatrix an. Und im Gegensatz zu vorher finde ich, dass man da so ein bisschen was erkennen kann. Ich stelle mal zwei Fragen. Mal gucken, wer. Also, das mache ich alles nur, damit Sie merken, was sehe ich schon schnell und was sehe ich noch nicht so schnell, denn dann wissen Sie, was Sie noch üben müssen. Oder könnten oder vielleicht möchten. Erste Frage: Sieht jemand einen Eigenwert? Zweite Frage: Sieht jemand einen Alpha-invarianten Teilraum? Los geht's. Ja. Ja, wo sehen Sie das? Zweite Teil der Matrix, dankeschön. Genau. Super. Sieht noch jemand andere Eigenwerte? Ja.
Minus 2.
Wo?
In der zweiten Spalte. In der dritten Spalte.
In der Spalte können wir keine Eigenwerte sehen. Das muss in der Zeile sein, denn die Zeilen gehören ja zu den Bildern der Vektoren. Und in der dritten Zeile ist dann noch ganz viel Zeug, was stört. Also Vorsicht, das liegt daran, wie wir Abbildungen in Matrizen schreiben. Sozusagen der richtige Reflex, aber aus der falschen Richtung. Danke, das haben vielleicht noch andere Leute, das Problem. Je nachdem, was man noch so nebenbei hört, wenn andere Leute das anders schreiben, kann das zu Verwirrung führen. Was noch? Ja, andere Eigenwerte. Was ist mit invarianten Teilräumen? Sehr cool. Toll, dass Sie das sehen. Fast. Bei B1 und B4, wenn ich die abbilde, reichen B1 und B4 nicht, um die Bilder zu schreiben. Welchen Vektor brauche ich noch? Gucken Sie, wo überall Koeffizienten stehen.
B2.
Ja, danke. Man sieht einen schönen dreidimensionalen alpha-invarianten Teilraum, das Erzeugnis von B1, B2 und B4. Danke. Noch mehr? Es gibt noch einen alpha-invarianten Teilraum, den wir quasi schon besprochen haben, aber noch nicht unter dieser Perspektive. Naja, wie war das? Immer wenn wir einen Eigenwert sehen und einen Eigenvektor dazu, dann kriegen wir einen eindimensionalen alpha-invarianten Teilraum, nämlich das Erzeugnis dieses Eigenvektors. Das Erzeugnis von B2 ist auch alpha-invariant. Okay. Das ist Schritt 1. Abbildungsmatrix hatten wir ja schon. Der nächste Schritt ist charakteristisches Polynom und Spektrum. Da rechnet man irgendwie fröhlich los. Wir müssen so oft diese Sachen ausrechnen, dass es sich wirklich lohnt, Tricks zu entwickeln, wie man gut und schnell Determinanten ausrechnen kann. Sie merken irgendwann, was Ihre Lieblingsrechenregeln sind, mit denen Sie am besten klarkommen. Na, dann rechnen wir halt fröhlich los. Und am Ende kommt ein Polynom raus, das mal wieder eine Potenz eines Linearfaktors ist. Und wie machen wir jetzt weiter? Das war jetzt Schritt 1. Wir haben das Polynom, wir haben das Spektrum. Fangen wir mal damit an, dass Sie mir sagen, welche Möglichkeiten es jetzt für das Minimalpolynom gibt. Sie können mir sagen, welche Möglichkeiten es theoretisch gibt. Sie können das eingrenzen. Welche Möglichkeiten haben wir? Ja? Noch nicht ganz sicher? Ja?
Vier.
Vier Möglichkeiten, welche?
Also immer x minus 2 und dann hoch 1, hoch 2, hoch 3 oder 4.
Ja, vier Möglichkeiten. Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie groß die Raumblöcke sind und weiteres Zeug. Okay. Sehr schön, danke. Wir gehen zu Schritt 3. Warum? Schritt 2 war dieser Sonderfall, man hat so viele Eigenwerte, die Dimension angibt, ist hier offensichtlich nicht der Fall, langweilig weiter. So, das Minimalpolynom ist, haben wir gerade gesehen, eine Potenz von x minus 2. Wir haben diese vier Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist doch, dass das Minimalpolynom einfach nur x minus 2 ist. Aber, wenn das so wäre, hätten wir lauter 1 kreuz 1 Blöcke, das heißt, die Abbildung wäre diagonalisierbar und jede Basis wäre eine Basis aus Eigenvektoren. Die Abbildungsmatrix, mit der wir angefangen haben, war aber keine, die so aussieht wie eine für eine Basis aus Eigenvektoren. Denn ansonsten hätten wir ja überall eine 2 nach der Diagonale stehen müssen. Das war aber nicht so, da sind komische Dinge passiert. Deswegen fliegt x minus 2 als Möglichkeit raus. Ohne dass wir gerechnet haben, einfach nur durch Überlegen. Die nächste Möglichkeit ist x minus 2 Quadrat und die probieren wir aus. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Abbildungsmatrix hinschreiben, rechnen, gucken, ob die Nullmatrix rauskommt. Zweite Möglichkeit, die Abbildung anwenden auf die Basisvektoren und gucken, ob der Nullvektor rauskommt. Machen Sie bitte immer das, was für Sie angenehmer ist und wie Sie besser rechnen können. Ich habe hier tatsächlich nochmal nach den Vorüberlegungen, die wir schon besprochen haben, hingeschrieben, wie die einzelnen Basisvektoren abgebildet werden. Und zwar ist das genau das Prinzip von vorhin. 2 ist der Eigenwert, das heißt, ich bilde jetzt Beta, das ist Alpha minus 2 mal Identität. Ich hätte auch machen können, minus 2 mal Identität minus Alpha, ist egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Denn wenn das eine die Nullabbildung ist, ist das andere auch die Nullabbildung. Das heißt, auch da ist wieder, das sind nicht die gleichen, also im Allgemeinen spielt eine Rolle, in welcher Reihenfolge man das macht, aber der Kern ist immer der gleiche, auch wenn man die Reihenfolge vertauscht. Und ob das die Nullabbildung ist oder nicht, ist auch unabhängig davon, in welcher Reihenfolge das da steht. Das sind kleine Rechentricks, die manchmal helfen. Naja, dann habe ich gerechnet, habe da alles abgebildet mit Beta Quadrat und habe gesehen, da kommt immer der Nullvektor raus. Das heißt, x minus 2 war noch nicht das Minimalpolynom, aber x minus 2 in Klammern zum Quadrat ist das Minimalpolynom. Denn wenn ich Alpha da einsetze und das dann anwende auf meine Basisvektoren, kommt immer 0 raus. Das gleiche hätten Sie mit einer Abbildungsmatrix ausgerechnet. Da wäre dann halt bei der entsprechenden Matrix die Nullmatrix rausgekommen. Und so kann man das Minimalpolynom finden. Das Minimalpolynom zu finden, macht im Allgemeinen Arbeit. Manchmal ist es der schwierigste Schritt in diesem ganzen Gedöns. Okay, soweit sind wir jetzt erstmal mit diesem Schritt durch. Was für Fragen haben Sie zu diesem Schritt?
Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, warum wir so verstehen können, dass x minus 2 nicht das Minimalpolynom ist.
Wenn das das Minimalpolynom wäre, dann müsste die Jordansche Normalform eine Form haben, die eine Diagonalmatrix ist. Das würde aber ja bedeuten, dass dann jeder Vektor außer 0 ein Eigenvektor ist und insbesondere ist jeder Basisvektor dann ein Eigenvektor. Aber in unserer ursprünglichen Abbildungsmatrix, da standen ja nicht nur 2 nach der Diagonale, sondern anderes Zeug. Das heißt, wir haben da Vektoren gesehen, die keine Eigenvektoren waren für den Eigenwert 2. Und in dem Moment, wo ich einen solchen Vektor gefunden habe, weiß ich, also, und der in einer Basis liegt, weiß ich, dass die Abbildung nicht diagonalisierbar ist und das heißt, wir können hier nicht den Exponenten 1 da oben dran gemacht haben. Das ist für Fortgeschrittene. Ja. Die Alternative wäre, Alpha da einzusetzen und für die Basisvektoren einmal nachzurechnen, dass es da was gibt, wo nicht 0 rauskommt. Das ist der Weg, der immer sicher ist, da passiert Ihnen nichts. Und wenn Sie diese Art von Tricks und was man darf und was man nicht darf und wo man vielleicht Fehler macht, nochmal zusammengefasst hören wollen, dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Letzter Teil dieses Beispiels. Was wissen wir? Ach, schade, jetzt. Nein, das steht noch nicht da. Nein. Ha. Moment, wir hatten das Minimalpolynom. X minus
Wer sagt mir, was wir jetzt wissen? Es geht ja um die Frage, wie sieht die Jordansche Normalform aus? Und die Info, die wir bisher haben, ist 4 Kreuz 4, Eigenwert 2 auf der Diagonale, aber wir haben keine Ahnung, wie die Blöcke aussehen. Aber wir haben jetzt das Minimalminimum, das heißt, wir sind einen großen Schritt weiter. Welche Möglichkeiten gibt es für die Blöcke? Wer sieht das? Es muss mindestens ein 2x2-Block geben. Den male ich mal da oben hin, weil ich von dem weiß, dass er da ist. Und hier weiß ich da schon Bescheid oder gibt es mehrere Möglichkeiten?
Wenn da eine Form die Dimension 3 hat, dann müssen wir nachprüfen, das heißt, dann
ja, aber danke, Sie haben genau das richtige Kriterium gesagt. Es kommt auf den Einraum an. Wenn der Einraum Dimension 3 hat, dann sind wir so fertig. Und wenn er welche andere Dimension hat, müssen wir noch was tun?
2.
Genau, 2. 2 könnte auch noch sein. Aber 1 geht schon nicht mehr. Wenn der Eigenraum Dimension 1 hätte, hätten wir hier so einen Riesenblock. Haben wir. Danke. Das ist toll, dass Sie schon so viel sehen. Ich freue mich. So, Moment. Womit decke ich das ab? Augenblick? Gar nicht. Wie Sie gerade so wunderbar festgehalten haben, gibt es einen Jordan-Block der Größe 2x2. Das heißt, der obere Teil der Matrix ist klar. Und jetzt geht es, wie auch schon gesagt, um die Dimension des Eigenraums. Der Eigenraum von 2 ist der Kern der Abbildung Alpha minus 2 mal Identität. Und ich male jetzt einfach mal eine Abbildungsmatrix hin für diese Abbildung. Denn um die Dimension des Kerns zu bestimmen, reicht es ja, den Rang der Abbildungsmatrix zu nehmen und abzuziehen von der Dimension des großen Raums. Dimensionsformel. Was mache ich also? Ich bilde diese Matrix, starre einmal drauf und sehe was. Starren Sie mit mir drauf. Was sehen Sie?
Der Rang ist 1.
Der Rang ist 1. Warum?
Weil der 2 und 2 eine Nullzeile ist und die anderen drei Zeilen sind gleich.
Genau. Wir haben hier überhaupt nur einen von 0 verschiedenen Vektoren stehen. Der Rest ist Wiederholung oder der Nullvektor. Und das Erzeugnis, wenn ich mir jetzt also hier diese Zeilenvektoren angucke und ich bilde die Menge dieser Zeilenvektoren, dann stehen da noch 2, der Nullvektor und noch einer. Das Erzeugnis davon hat jetzt nur Dimension 1. Das heißt, der Zeilenraum hat Dimension 1 und das ist der Rang. Was heißt das? Die Dimension des Bildes ist der Rang der Abbildungsmatrix. Das heißt, das Bild von Beta hat jetzt welche Dimension? Ja?
3.
Das Bild hat welche Dimension?
1.
Der Kern hat welche Dimension?
Ja, 3.
Genau. Und was war nochmal der Kern von Beta? Der Kern von Beta ist? Der Kern von Beta ist der Eigenraum. Die Dimension des Kerns ist die Dimension des Eigenraums. Wenn die also jetzt 3 ist, was weiß ich denn über meine Matrix?
Dass wir 3 Blöcke haben.
Richtig, das heißt, wir sind hier fertig. 3 Blöcke, Dimension des Eigenraums ist 3. Super, vielen, vielen Dank. Das war jetzt nicht so schlimm, oder? Ich meine, Minimalbildung ausrechnen, okay, das ist ein bisschen nervig, aber danach, diese eine Matrix hinzuschreiben, den Rang abzulesen, war doch jetzt echt nicht das Problem. Gut. Da sind die Blöcke in einer anderen Reihenfolge, macht nichts. Und ganz zum Schluss habe ich mir noch überlegt, wie kommen wir jetzt von dieser Jordanschen Normalform zur allgemeinen Normalform? Einfach nur für den Fall, dass sie jemand fragt. So. Wir interpretieren diese Blöcke jetzt als Teil des Vektorraums, und zwar als Alpha unzerlegbare Teilräume. So ein Block der Größe 2x2 gehört zu einem zweidimensionalen Alpha unzerlegbaren Teilraum. Das heißt, die Zerlegung von V, die jetzt dahinter steht, ist eine, wo ein Teilraum Dimension 2 hat, einer Dimension 1 und noch einer Dimension 1. Ganz anschaulich. Einfach durch die Größe der Blöcke. Und diese Blöcke repräsentieren Alpha unzerlegbare Teilräume. Und alpha-unzerlegbare Teilräume sind alpha-zyklisch. Ich kann mir also immer so eine Basis überlegen, bei der dann die Matrix dazu so eine Gestalt hat mit Nullen auf der Diagonale, Einsen daneben und unten steht noch was Interessantes.
haben wir vorhin gesehen. Ich muss also nur herausfinden, was ist das Interessante, was unten steht. Und hier habe ich nichts zu tun. Das ist Größe 1, Kreuz 1. Nur hier ist es irgendwie interessant. Wie wandle ich diesen Block in die andere Normalform? Das ist diese kleine Rechnung, die ich hier aufgeschrieben habe. Ich bilde einfach V, also einen Vektor V, der nicht aus dem Eigenraum kommt, zu 2. Den bilde ich ab. Und zwar gucke ich, was passiert, wenn ich V abbilde mit Beta Quadrat. Da weiß ich, da kommt der Nullvektor raus. Jetzt forme ich das um und kriege dann eine Gleichung, die so aussieht, wie es hier steht. V abgebildet mit Alpha Quadrat minus 4 mal V Alpha plus 4 mal V ist der Nullvektor. Heißt also, ich kann V als erzeugenden Vektor eines alpha-zyklischen Teilraums der Dimension 2 nehmen. Und wenn ich dann eine entsprechende geordnete Basis hinschreibe, dann sieht der Block so aus, wie das da steht. Das wäre einfacher gegangen. Ich erkläre gleich, wie das einfacher gegangen wäre. Aber so kann man zu Fuß von der Jordanschen Form zur allgemeinen Normalform kommen. Bei allen Blöcken, die größer sind als 1 Kreuz 1, macht man etwas in dieser Art. So, die andere Möglichkeit ist, dass ich mir das Minimalpolynom hernehme und die Koeffizienten in die Matrix unten reinschreibe. Das sind genau die. Wir haben ja das Minimalpolynom vorhin gesehen. Das heißt, ich muss es nicht so ausrechnen, wie es da steht. Jetzt, da steht noch ein bisschen Notation, aber eigentlich braucht man die nicht. Denn was ich jetzt haben möchte, ist, ich möchte eine Normalform hinschreiben, die natürlich von den Größen der Blöcke genauso aussieht, die aber halt die allgemeine Normalform ist. Sollen wir mitmachen? Okay, Hauptsache, Sie haben Spaß. 1 Kreuz 1 Blöcke bleiben so. Die lasse ich einfach so. Und jetzt weiß ich unten, wie mein 2 Kreuz 2 Block aussehen muss in der anderen Normalform. 0, 1, minus 4, 4. Das reicht. Wenn Sie jemanden fragt, das reicht. Was ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, das ist dann aber schon so zum Nachlesen, zum Vertiefen, woher das jetzt kommt und wie man das interpretieren kann. Das heißt, man schreibt den Vektorraum, ich habe es vorhin schon gesagt, als Summe von drei alpha unzerlegbaren Teilräumen, Dimension 1, Dimension 1, Dimension 2. Dann habe ich hingeschrieben, wie man auf eine Basis kommt. Man nimmt nämlich einfach einen Vektor zu 2 und dann nimmt man diese Basis, wie wir sie uns gebastelt haben, VV und Alpha, die noch oben steht. Und dann kriegt man genau die Matrix, die ich hier schon hingeschrieben habe, wenn man die entsprechende Basis zu tun hat. Okay? Das ist das, was da passiert. Was für Infos brauchen wir jetzt noch? Irgendwo noch ein Beispiel.